Viele Menschen glauben, dass das, was wir jetzt gerade Pandemie nennen, dass das etwas mit einem Virus, was auch immer das ist, zu tun hätte und dass es rein um biologische Dinge geht, vor denen wir uns schützen müssen und so weiter. Ich habe mit dem Wilfried Nelles einen Studiocast heute hier, der dieses Etwas Corona sprechen lässt. In seinem Buch Also sprach Corona. Denn Wilfried Nelles hält das Ganze für eine psychologische Pandemie. Ja, und ich denke, unter euch sind etliche, die das wahrscheinlich ähnlich sehen. Aber in welchem Rahmen? Ich bin gespannt und heiße euch erstmal herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Und jetzt geht's los. Wilfried, wie wir zusammengekommen sind, war lustig. Der Verlag hat mir dein Buch geschickt. Ich habe das durchgeschmückt. Okay, den musst du einladen. Dann lege ich das auf meine Gartenbank und telefoniere mit einer Bekannten. Und die fragte mich dann ganz spontan, sag mal, kennst du Wilfried Nelles? Und dann sage ich, du, das ist lustig. Das Buch liegt gerade hier und ich will ihm gerade heute eine Mail schreiben, dass ich gerne ihn im Studio hätte. Ich liebe Synchronizitäten. Ja. Und jetzt bist du da, hast die Zeit gefunden, nach Leipzig zu kommen. Die Psychologie einer geistigen Pandemie, ja. So hast du den Untertitel, also ja. Sprach Corona, genannt. Magst du für unsere Zuschauer, die dich nicht kennen, ja. Ne, zu denen gehörte ich bis vor ein paar Wochen ja auch, ein bisschen zu deinem Hintergrund sagen, du bist Psychologe?
Ja, ich auch. Bin Psychologe. Ich bin ein autodidaktisch vom Leben geschulter Psychologe.
Okay. Ja, also nicht verpsychologisiert an der Uni?
Nein, ich habe im Nebenfach auch Psychologie studiert, aber nur ein bisschen. Es war mir viel zu langweilig. Ja. Ich brauchte aber ein drittes Fach, weil ich hatte Politologie und Soziologie. Mhm. Brauchte ein drittes Fach und Sozialpsychologie. Das habe ich da noch mitgenommen. Aber was ich da an der Uni gehört habe, das hat mich nicht interessiert. Ja. Mhm. Und ich bin dann über eine persönliche Lebenskrise, wie das so häufig der Fall ist, bin ich zur Psychologie bzw. damit zur Selbsterfahrung gekommen. Ich gehöre zu denen, die in den 80er Jahren, dem damals, wir sind ja hier im Osten, da war er nicht so bekannt, sondern ich weiß es noch, ich war mal, als ich das erste Mal in Leipzig war, da habe ich gehört, dass die Texte von Osho, der damals noch Bhagwan hieß, undercover hier gelesen wurden und unter Freunden verteilt wurden. Aber und im Westen war er der ganz böse Guru, der Sexguru, der die jungen Leute ausbeutet und so weiter. Ich meine, ich war damals schon promoviert, ich war Anfang 30. Ich habe mich nicht mehr als verführbaren Jugendlichen empfunden. Ja. Das hat mich damals auch mit so einer Synchronizität, wie du sie eben geschildert hast mit dem Buch, da sind Ereignisse passiert, wo ich mich plötzlich mit diesem Mann konfrontiert sah, sozusagen.
Das heißt, du bist dann für einige Zeit nach Indien gegangen?
Nein, das war 1982, da war er gerade übergesiedelt nach Amerika.
Ah, okay.
Und ich bin dann 83, ich hatte ein Erlebnis, ich habe die ersten Bücher oder das erste Buch von dem gelesen, habe ich das Gefühl gehabt, mein Gott, wenn es auch nur theoretisch möglich wäre, dass ein Mensch von der Dimension eines Jesus heute, und das Gefühl hatte ich, das ist so jemand von so einer Dimension, wenn der heute auf diesem Erdball nur 10 oder 15 Flugstunden entfernt ist und es kostet mich 1.000 Mark oder 2.000 Mark, das war für mich damals viel Geld, aber habe ich gedacht, diese Chance, die darfst du im Leben nicht verpassen.
Ja.
Und ich musste immer alles sehen und dann bin ich nach Amerika geflogen. Aber für 2 oder 3 Wochen nur. 2 Wochen, glaube ich.
Ach so.
Ich bin für 2 Wochen dort zu Besuch gezogen und ja. am letzten Tag, da wusste ich plötzlich, ich werde sein Schüler. Das war unmittelbares, unbezweifelbares Wissen. Ich hatte überhaupt nicht die Chance, also ich hätte dem nicht entfliehen können. Das war, und das war für mich damals, als ich war Assistent an der Uni und so, das passte in mein ganzes Lebensumfeld, passte das hinein wie die Faust aufs Auge.
Ja. Und bist dann gleich da geblieben oder bist du
erstmal nochmal zurück? Nein, ich bin nie da geblieben. Ich war verheiratet, mein erster Sohn war gerade geboren und ich hatte auch überhaupt nicht vor, mich in ein anderes Lebensfeld zu begeben. Ich hatte meine Familie und das war für mich okay. Ja. Und ich hatte normal, wie gesagt, ich war Assistent in Wuppertal an der Uni damals. Also als es begann, war ich noch in Bonn, aber dann war ich nach Wuppertal, weil ich da eine neue Stelle bekommen habe an der Uni. Und mein Leben ist ganz normal geblieben, wie es war. Ich war dort, ich habe plötzlich vor dem Bild von dem Mann gesehen, ich konnte vorher mit dem Begriff Liebe im Zusammenhang mit so einem Menschen oder einem weißen Gestalt nichts anfangen. Ja, wenn ich das von irgendwelchen Leuten gehört habe, habe ich gedacht, das ist Gelaber. Und dann sitze ich nach einer Meditation, öffne ich die Augen, vor so einem großen Bild an der Wand und plötzlich strömt aus meinem Innersten heraus ein ganz tiefes Ja. Mhm. Und es drückt mich wirklich, ich saß am Boden, es drückt mich so zu Boden, dass ich mir ganz mit der Stirn auf die Erde gehe und aus meinem ganzen Sein kam ein Ja.
Ja.
Und diese Bewegung, die war da, die kam völlig aus dem Nichts und ich bin dem gefolgt. Und dann wusste ich, das ist richtig. Mhm. Ja. Und mein Kopf, der ist in alle Richtungen gelaufen. Ja.
Ja.
Da musste man damals einen Antrag stellen, um Sannyas zu nehmen, wie das so heißt. Was praktisch so eine Art Taufe, oder wenn ich es jetzt mal ganz grob sage, ja. Und da musste man einen Antrag und ein Gespräch stellen. Es war nicht so, dass die hinter einem herliefen und sagen, wir möchten, dass du zu uns kommst, sondern im Gegenteil, man musste denen nachweisen, dass man es ernst meint.
Ja.
Ich weiß noch, im ersten Gespräch bin ich abgewiesen worden. Und am nächsten Tag bin ich wieder hingegangen und hab zu der, die da saß, und die meinte, sie wäre was Wichtiges, habe ich gesagt, pass mal auf, du kannst mir nicht erzählen, was für mich richtig ist oder nicht. Ich mach das.
Ja.
Und ob du mir dein Okay gibst oder nicht, ist mir egal. Ja. Und dann sage ich, ja, ist schon gut. Ja.
du hast es ernst gemeint.
Ja, das war klar, das ist ernst gemeint. Ja. Und der Witz war, ich war damals dabei, mich zu habilitieren an der Uni. Und du kriegst dann einen neuen Namen.
Ja, ja.
Als Sannyasin. Ich hatte auch, man hat zwei Namen. Ich wollte meinen alten Namen behalten, aber also hieß mein Sannyasin-Name Amano Wilfried. Und Amano bedeutet No Mind. Kann man auf Deutsch schwer übersetzen, ja? Also nicht aus dem Verstand heraus leben.
Ja, ja.
Würde
ja.
ich mal so grob ja. übersetzen, ja? Nicht Verstand. Mhm. Und das sagt das einem Akademiker, der an der Uni nach den höchsten Weihen strebt. Ja? Und da habe ich gesagt, 100% ins Schwarze getroffen. Aber ich kann heute sagen, also wie gesagt, ich bin dem heute auch noch geistig sehr eng verbunden, aber organisatorisch und sonst gar nichts mehr. Aber ich war so 15 Jahre lang, habe ich mich wirklich als Schüler gefühlt. Und auch nach außen so gegeben.
Das heißt mit einer Kette?
Mit der Kette, mit der Maler, mit roten Klamotten.
Okay.
Ich habe an der Uni Seminare gehalten, knallrot. Meine Klamotten.
Das war möglich in den 80ern.
Das war witzig, das war möglich. In den 80ern war alles möglich. 70er, 80er war alles möglich.
Wollte ich gerade sagen, die Musik sagt alles.
Aber es war natürlich, man konnte doch die Doppelmoral, die Heuchelei sehen. Also ich weiß noch, es hat mir natürlich zum Teil auch Spaß gemacht, wie die Leute wegguckten. An der Uni war man, es war anders als heute. Ja. Man versuchte wirklich tolerant zu sein. Heute wirst du ja wegen allem gemobbt. Es war, aber die Toleranz war oberflächlich. Sie war nämlich so, dass die Leute, die sich für fortgeschritten hielten, das Thema mieden. Ja, die haben weggeguckt, im Aufzug sogar. Die haben so getan, als wenn ich im grauen Anzug da stehe. Ja? Ja,
okay. Haben sie besetzt.
Und das war ganz witzig. Aber naja. Eine Zeit lang war das so. Und nachher habe ich dann. Und nachher hat sich das geändert mit den Klamotten. Das kam aber auch. Da waren ja viele Dinge. Ich habe auch ein Buch damals darüber geschrieben. Das hieß Das rote Tuch. Und im doppelten Sinne gemeint, ja.
Na klar.
Und, ja. Und naja, in diesem Zusammenhang. Hat sich bei mir innerlich eine Wende vollzogen.
Kannst du die beschreiben, kurz? Also ja, bevor wir in das eigentliche Thema...
Ja, das eigentliche war...
Was für eine Wende?
Ich war genauso wie alle anderen. Ich war sehr stark ich war ein Linker. Ich war ich habe mit 18 angefangen, Marx zu lesen und so Sachen. Und auch wenn ich da vieles wahrscheinlich nicht verstanden habe, aber egal, es hat mich sehr interessiert. Und natürlich war auch das Sein bestimmtes Bewusstsein und solche Sätze, ja. Die waren für mich klar, und mit der Begegnung mit Osho ist die geistige Dimension wieder in mein Leben gekommen. Das war das Materialistische. Ich hatte aber vorher, da muss ich sagen, die Krise, die ich hatte, denn sowas geht auch nur eine Krise. Das war der Zusammenbruch meines Vernunftdenkens. Also ich war ein großer Anhänger von der Theorie von Jürgen Habermas, des Herrschers freien Diskurses, der sagt, wir können, wenn wir uns vernünftig unterhalten, ich mache es mal ganz einfach, dann können wir uns auf die Wahrheit einigen. Und das war für mich die Vernunft sozusagen das, was früher der Glaube gewesen ist. Und dann hatte ich ein Forschungsprojekt. Mit 28 wurde ich der Leiter von einem Forschungsprojekt, oder mit 27, mit 10 Leuten. Und ich wollte innerhalb dieses Teams als Team den herrschaftsfreien Diskurs praktizieren. So, und als wir am Ende waren, habe ich gemerkt, nichts hat sich verändert. Ja, jeder hat seine Meinung. Er hat ein paar bessere Argumente gesammelt über unsere Arbeit, aber wir stehen, von der Wahrheit sind wir, also man kommt nicht zusammen. Im Grunde habe ich etwas erlebt, was ich heute in der Corona-Krise sehe. Also in einem persönlichen Thema, es gibt Überzeugungen, und soweit die Schnittmengen dieser Überzeugungen sind, kann man sich miteinander verständigen, und dann gibt es aber eine Grenze. Und da kommst du auch mit dem klarsten Argument nicht durch. Da ist nichts mit Vernunft. Ja. Und diese Grenzen, die haben nichts mit Vernunft zu tun und mit Rationalität, sondern die haben was mit unserer Lebensgeschichte zu tun, mit unseren Prägungen, mit unseren Ängsten.
Grundüberzeugungen. Sozusagen.
Mit unseren innersten Überzeugungen. Ja. Ich sage in meinen Kursen, sage ich den Leuten oft, wisst ihr, eure wirklichen Geliebten, es sind nicht die Frauen und die Männer, eure wirklichen Geliebten sind eure Ideen.
Die ihr bis aufs Messer verteidigt.
Ja, ich habe gestern Abend habe ich in Halle hier bei meiner besten Freundin übernachtet, und da ist mir so ein kleiner Satz rausgerutscht im Gespräch. Da habe ich gesagt, Menschen können sich vertragen, Ideen können sich nicht vertragen. Und das erleben wir heute.
Ja.
Das erleben wir heute. Ja? Und die Ideen spalten die Menschen. Die Idee darüber, was die richtige Haltung zu Corona ist, die spaltet die Menschen. Und wir halten lieber an der Idee fest, als dass wir es erleben, dass wir uns den Menschen zuwenden und dass wir es erleben, dass unsere Idee in sich zusammenbricht. Ja? Unsere Idee vom Leben, unsere Idee von uns selbst, unsere Idee auch in der Beziehung vom anderen, das ist unser heiliger Gral.
Ja.
Ja, daran orientieren wir uns. Ja? Und auch die vielen Beziehungen, die heute auseinandergehen, die gehen deswegen auseinander, weil der andere weil der eine des anderen Idee nicht entspricht. Du bist nicht so, wie du sein sollst. Ja? Und dann, was wir dann machen, wenn sich zeigt, dass die Idee, die du und ich, sagen wir mal, wir hätten eine Beziehung, ja, die Idee, die du und ich von der Beziehung haben, wenn sich zeigt, dass die nicht deckungsgleich ist. Am Anfang denkt man das ja.
Ja, und mir fällt dauernd das Kaschieren ein. Ne? Kaschieren ist ja. Dass du, da ist ein Riss in der Wand.
Ja, ja.
Und dann machst du einfach ein bisschen Gipskarton davor.
Ja.
Ja, oder,
ja, ja.
So,
ja, ja.
Oder
ja, ja.
Sonst was Gips.
Ja.
Du kaschierst, ja, also eine Unebenheit, ein Riss.
Ja.
Und diese Zeit wird all das, was künstlich davor gepackt wurde, zum Verdecken, wird weggesprengt.
Jetzt mit Corona?
Ja.
Ja, absolut.
Ja.
Absolut. Corona ist ein Erleuchter.
Ja.
Und man könnte Corona, und deswegen bin ich ja auch auf die Idee gekommen, man kann Corona als Meister nehmen,
ja.
Als Göttin.
Ja.
Und deswegen bin ich auf die Idee des Corona-Sprich gekommen. Ich habe ja gesagt, die Alten, die hätten in so etwas eine Botschaft, eine göttliche Botschaft gesehen.
Ja.
Ja. Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen zu fragen, was ist eigentlich die Botschaft, die uns Corona mitbringt? Nicht in dem Sinne, dass da irgendjemand ist, der sich was ausgedacht hat, irgendein Geist, sondern in dem, was es einfach mitbringt und was wir lernen können, was wir über uns selber lernen können, wenn wir auf das, was Corona uns zeigt, uns einlassen.
Ich glaube, das ist heutzutage in dem ganzen, sag mal, mangelnden Diskurs oder in den Blasen, ne, Informationsblasen oder so, die Schwierigkeit, dass dieses Phänomen Corona ja tatsächlich verschiedenste Ebenen hat.
Ja, ja, ja? Natürlich.
Und,
natürlich. Die werden durcheinander gebracht.
Wollte ich sagen, in deinem Buch hast du diese eine Ebene, habe ich gedacht, das ist jetzt ein bisschen abweisend, so, dass das Kinderfantasien seien, sage ich gleich mal, Kinderfantasien seien, dass irgendeine Clique, ja, von Menschen oder Wesenheiten, Entitäten ein Interesse daran hätten, mit diesem Phänomen ihre Interessen durchzusetzen. Sprich Bargeldverbot, elektronische Überwachung und. Das war das Einzige, wo ich gesagt habe, nee, Wilfried.
Da hast du mich auch missverstanden.
Okay.
Ich habe nicht bestritten, dass viele Leute da ein Interesse dran haben. Im Gegenteil. Ich habe gesagt, viele kochen da ihr Süppchen drauf und sie haben ganz sprichwörtlich sehr viel Kohle.
Ja.
Das ist ein Zitat.
Okay.
Das heißt, nein. Was ich bestreite, ist nur, dass es im Hintergrund irgendwelche, dass zwei, drei Leute irgendwo sitzen, sich das ausgedacht haben, die Sache in diese Richtung lenken und die Fäden ziehen.
Genau. Und ich
das wollte ich gerade sagen.
Ja. Und darüber, ich für meinen Teil, ich kann das stehen lassen.
Ja.
Ich kann das stehen lassen, dass, ja, also eine Gates Foundation.
Na, wissen tue ich das auch nicht, ob es so ist. Und was die Gates Foundation für ein unglaubliches Geld hat und was sie für einen unglaublichen Einfluss haben, das wäre völlig naiv.
Verdient,
das bestreite ich
in keiner Weise. Sachen. Und dahinter ist ja auch nur, ich sag mal, die Frontpage, ein Bill Gates. Dahinter gibt es ja sicherlich noch andere. Ich kann das stehen lassen für mich, dass es diese Interessen gibt.
Ja. Ja?
Also, weil alles mit einem, mehrere Fliegen mit einem, mit einer Klappe geschlagen, also Digitalisierung, Grundrechteeinschränkungen, Bargeldabschaffung, all das, so, und dass das schon lange geplant war.
Richtig.
Zumal es dafür auch wirklich handfeste Beweise gibt, dass Haufen Übungen dafür stattgefunden haben. Ich kann das so stehen lassen und trotzdem, ja, aus spiritueller Sicht haben wir uns das selber erschaffen, insgesamt, um jetzt in die Krise, in die Entscheidung zu kommen.
Richtig.
Ja, dass das, was wir in den letzten 150 Jahren gelebt haben, nämlich, also ist Industrialisierung, Entfremdung pur, Entfremdung von der Natur, Entfremdung von der eigenen Familie. Die Väter wurden den Kindern weggenommen. Vorher waren sie auf dem Feld zusammen. Dann gingen sie in die Fabriken oder sonst was, in die Kohle. 12 Stunden Arbeit plus Hinweg und solche Sachen. Dass wir jetzt in der Entscheidung sozusagen gekommen sind, was wollen wir, wie wollen wir eigentlich leben? Wollen wir das, was wir bisher in dieser Gesellschaft sozusagen hervorgebracht haben, das miteinander oder nebeneinander herleben von verschiedensten, sag ich mal, Lebenswelten, kein gemeinsames, die Eltern, die Großeltern von den Kindern sozusagen getrennt und. Wollen wir das? Und da legst du ja den Finger in die Wunde.
Ja.
Das ist eben eine geistige
Pandemie. Ja, natürlich, es ist eine geistige Sache. Es ist sowas Ähnliches, also du hast recht, man muss die Ebenen auseinanderhalten. Es gibt diese epidemiologische Ebene, da wird einem schon viel erzählt, was gar nicht stimmt. Ja? Genau. Und dann kann man sich auf dieser Ebene streiten. Ja? Sind nun, wie viele Corona-Tote sind es nun wirklich? Ja, wie gefährlich ist das Virus? Ja, wie ist das mit den Krankenstationen? Das ist die eine Ebene. Und da wird natürlich... Also das so ein ganz dicker Hund war vor weiß nicht, vor 2 Wochen oder anderthalb, in einer Woche, ich habe im Internet, in der Online-Ausgabe der Frankfurter Allgemeinen, ein Aufmacherbild. Die Schlagzeile: in Indien brennen die Corona-Toten. Ja? Und dann waren daneben... rechts und links so hohe Holzstapel mit so Stämmen, so. Die waren aber auch aufwärts geschichtet. Da schlugen hohe Flammen draus. Rechts und links. Und dazwischen war eine Gasse. Und durch diese Gasse rannte ein Mann, als wenn er vor dem Feuer davonläuft. Ja? Garantiert eine gestellte Szene, die mit dem Mann. Ja? Und... nun, man braucht in Indien nur, aber das war nicht dazu gesagt. Es gibt in jeder größeren Stadt den Verbrennungsplatz, wo die Leichen verbrannt werden. Am Fluss, da werden die Leichen verbrannt und die brennen immer. Ja? Und natürlich, wenn man Corona-Tote verbrennt, dann brennen die auch. Ja? Aber das suggeriert werden sollte natürlich was ganz anderes. Dabei hat Indien bisher auch, Indien hat prozentual weniger Corona-Tote als Deutschland. Ja. Habe ich jetzt jedenfalls kürzlich vor 2-3 Tagen gelesen.
Das amtliche Stempelchen haben für...
aber es wird mit solchen Bildern wird natürlich Schrecken erzeugt. Ja? Und er soll erzeugt werden.
Ja.
Und das ist immer dasselbe. Das ist die eine Ebene, das ist die epidemiologische Ebene und das, was vor allen Dingen die Medien daraus machen. Das ist natürlich, und da gehen Medien und Politik Hand in Hand, das ist eine Angstkampagne.
Ja.
Die kommt dann auch diesen Interessen, über die du gesprochen hast, kommt die natürlich enorm zugute. Und dann geht da, dann wird in dieses Feuer hineingeblasen. Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist das, was ich... dann haben wir noch die politische Ebene. Wie geht die Politik jetzt mit diesem ganzen Ding um? Und dann kann man sich natürlich, wenn man auf diese Ebene geht, dann kann man sagen, das ist ein Desaster, wie die Impfstrategie machen. Es werden viel zu wenig Leute geimpft. Die Medien sagen. Wir diskutieren, wir kritisieren doch die Regierung, dass sie nicht schnell genug impft. Ja?
Das ist spannend. So. Das ist klasse.
Und dann kommt
zu sagen, dass wir kritisch sind.
Da ist man kritisch. Aber wenn jemand sagt, hör mal, ist das mit der Impfung überhaupt angebracht? Ist das sinnvoll? Ist es sinnvoll, sich vor einem Virus zu schützen, das für alle gesunden Leute unter 60 keine Gefahr darstellt? Ja? Die größte Perversion läuft ja jetzt mit den Jugendlichen und Kindern. Ja. Und das ist ja pervers, wie es schlimmer, perverser nicht sein kann. Ich habe jetzt vorgestern war im Kölner Stadtanzeiger, meiner Hauszeitung, war vom Chefredakteur ein Kommentar drin, wo er sich sozusagen, wo er darstellte, dass die Jugendlichen die Hauptleidtragenden der Krise sind. Ja? Mhm. Obwohl sie zum Glück würden sie aber von Corona direkt hätten sie nicht so viel zu leiden, weil die meisten ja von der Infektion nichts merken und wenn, dann wäre es nur ein bisschen, wären sie nur ein bisschen krank. Also da hätten sie ja Glück gehabt, aber ansonsten wären sie Hauptleidtragende der Krise. Und deswegen, jetzt kommt die Logik, obwohl sie nicht nicht von der Infektion ernsthaft krank werden. Deswegen müssen sie möglichst schnell geimpft werden. Also da schlägt dem Fass völlig den Boden aus. Ja. Gut, das ist aber dann die Einlog. Da kommt die dritte Ebene, dass ich sage, wo du auch eben darauf hingewiesen hast, was zeigt uns das Ganze über die Menschheit? Was zeigt es uns über das, wo wir stehen? Ja? Was zeigt es uns, und das war für mich im ersten Lockdown, das war für mich so ein ganz klares Schlaglicht, was zeigt es uns über unser Verhältnis zum Tod?
Ich halte mal das Buch kurz immer in die Kamera.
Ja.
Also sprach nicht Zarathustra, sondern Corona.
aber die Assoziation ist gewollt.
Natürlich. Das ist eines der entscheidendsten Punkte auch in deinem Buch. Und das wird unter den Tisch gekehrt.
Absolut.
Ja, wir haben den Tod versteckt. Ja, der Philipp Ariès hat ein Buch Geschichte des Todes geschrieben. Mhm. Hochspannend, wie das mit der Französischen Revolution auch zusammenhängt. Ja, dass die Hospize geschlossen wurden, die Hospitäler. Mhm. Ja, wir haben Revolution und jetzt gibt es keinen Tod mehr und auch keine Krankheit.
Ja,
und anschließend wurden aus den Hospitälern wurden dann die Lazarette mit Hierarchie, also aus der Militär. Und die Leute haben Angst vor dem Tod gehabt dann auf einmal. Ja. Oder Angst, lebendig begraben zu werden und so. Mhm. Also der Tod wurde systematisch seit 220 Jahren sozusagen aus dem Alltag verbannt. Und er kommt jetzt und klopft an die Tür, ans Bewusstsein.
Ja.
Es sterben pro Tag 24.000 Kinder am Hungertod.
Ja.
Das ist kein Thema.
Ja, und außerdem, ich meine, es sind zum Beispiel im letzten Jahr sind knapp 1 Million Leute gestorben und das ist in jedem Jahr so. Ja, und 50.000 sind an Corona gestorben in 2020. Ja? Ja. Inzwischen ist die Zahl höher, aber das ist ja normal. So, und ich sage mal 930.000. Und die Gesamtsterbezahl ist niedriger als im Durchschnitt der letzten 20 Jahre. Und so. Und es gibt da viele Dinge. Das eine ist, es ist eine für mich 50.000 sterben an Corona und 920 oder 930.000 sterben an anderen Krankheiten. Für die 50.000 Corona wird eine nationale Gedenkfeier abgehalten. Und das ist doch ein Tritt in die Eier für all die 950.000 Leute, die auch jämmerlich erstickt sind, wenn sie eine Lungenkrankheit hatten. Ja, für all die an Krebs gestorben sind.
Ja.
Das ist und keinem kommt ins Bewusstsein, was man da macht. Man wirft den Schauspielern mit der Aktion, man wirft ihnen vor, das wäre respektlos gegenüber den Corona-Toten und ihren Angehörigen. Ja. Aber wie respektvoll ist es um die Corona-Toten, die 90 Jahre sind, ein solches Gewese zu machen, wenn nebenan eine 35-jährige Mutter an Brustkrebs stirbt und und ihren Mann und zwei Kinder zurücklässt. Mhm. Ja? Mhm. Da könnte ich mich, wenn ich emotional bin, empören drüber, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Ja? Und ich habe das ja mal umgerechnet, diese 50.000, also wie gesagt, ich gehe von der Zahl Ende Dezember aus für ein ganzes Jahr. Und ich habe das ja mal umgerechnet, das bedeutet, dass in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern 6 Leute gestorben wären an Corona. 6 Leute in einer Stadt mit 10.000 Einwohnern, das hätte keiner gemerkt. Und von diesen 6 waren 5 älter als 84. So, das hätte keiner gemerkt, wenn nicht dieses ganze Theater gemacht wird. Ja?
Umso mehr für mich ein Beweis, dass es inszeniert ist. Aber, wie gesagt, man braucht sich gar nicht so sehr drum, wir hatten das jetzt inszeniert wir müssen sie hängen oder was weiß ich.
Was ich geistige Pandemie nenne. Ja, das sitzt im Geist. Wir sind alle von Corona infiziert. Mhm. Aber hier sind wir infiziert. Mhm. Ja? Mhm. Und Und das, was die Politik macht, das ist so etwas, das ist interessant. Es gibt eine interessante Parallele. Mhm. Die gesunden Menschen, die jüngeren und gesunden Menschen, die an Corona gestorben sind, die sind gestorben, weil das Autoimmunsystem falsch reagiert hat und weil es eine Blutvergiftung, die sind an einer Blutvergiftung gestorben.
Ja? Virus heißt übrigens Gift.
Bitte?
Virus heißt, ist lateinisch und heißt Gift.
Ja.
Da ist von Lebewesen ja gar nicht die Rede.
Ja.
Ja. Ja, ja. Man hat ja auch bisher keinen isoliert.
Also, es ist, sagen wir mal so, es ist eine Reaktion. Das Immunsystem bekämpft nicht mehr das Virus, sondern es geht gegen sich selbst. Und daran sterben die Leute, wenn sie gesund sind. Mhm. Das ist bei den meisten die Todesursache. Dasselbe passiert auf der gesellschaftlichen Ebene. Ein relativ harmloses Virus, das gesunden Leuten unter 60 überhaupt nichts tut, löst eine, man könnte ja die Regierung als das Immunsystem, das Gesundheitsministerium als das Immunsystem der Gesellschaft ansehen, ja, das dazu da ist, Gefahren abzuwehren. Ja? Okay. So, und jetzt flippt das Immunsystem, die Gefahrenabwehr der Gesellschaft, die flippen total aus. Ja? Das heißt, es werden alle Soldaten an die Front gebracht. Und wir müssen ein rahmloses Virus bekämpfen und die Art und Weise, wie wir es bekämpfen, führt genauso wie auf der individuellen Ebene dazu, dass es eine Blutvergiftung gibt. Mhm. Nur eine kollektive Blutvergiftung. Ja. Und zwar sowohl im Geiste als auch, es wird alles, was kaputt gemacht wird, macht nicht das Virus kaputt. Mhm. Das Virus zerstört das Leben von Kindern und Jugendlichen in keiner Weise. Die würden ein bisschen krank werden, wenn überhaupt. Ja, mal machen und dann war es vorbei. Und dann sind sie immunisiert. Ja? Was das Leben von Kindern und Jugendlichen stört, ist die Politik.
Ja.
Ja, ja, und nochmal, ich bin ganz weit abgeschweift. Und das ist mir schon im Herbst bei dem Lockdown, da ist mir ein symbolisches Bild klar geworden, was Leben und Tod betrifft. Wenn man nicht mehr sterben will, was du gesagt hast, dann muss das Leben stillstehen. Und der Lockdown ist genau der Beweis dafür, ja. Wenn ich ganz sicher sein will, dann darf ich nicht mehr, dann darf ich dir nicht mehr begegnen, ich darf keine Menschen mehr begegnen, ja. Es ist ja pervers, dass wir jetzt vorher einen Test machen müssen, wenn wir uns die Hand reichen, ja. Das ist ja völlig idiotisch, ja. Und das ist das Gesetz der modernen Zeit. Der Tod, weil die Moderne hat den Anspruch, die Natur zu beherrschen.
Ja.
Ja? Wir beherrschen die Natur, wir stehen drüber. Ja? Ich bestimme selber, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Ja? Bestimmt nicht das
oder
Leben.
Oder divers.
Nein, das gibt es ja gar nicht. Das ist ja
bei Bewerbungen M,
ja, ich weiß,
W
ich weiß,
und dann D.
Ja. Ich weiß, aber der Witz ist, das gibt es ja gar nicht. Ja. Ja? Transphob gibt es. Transphob, ja. Ich bin
Transphob ist gut, ja.
Nein, das gibt es. Transgender gibt es ja gar nicht. Ja? Das ist ja nur ein Gedanke. Ja. Nicht. Es gibt Leute, die mit ihrem Geschlecht, die sich nicht identifizieren können mit ihrem körperlichen Geschlecht und die von einer geistigen Haltung etwas anders sind und daraus resultiert möglicherweise ein massiver innerer Schmerz.
Ja.
Und mit diesem inneren Schmerz kann man umgehen wie mit anderen Problemen auch, da kann man mit arbeiten, aber die Idee, ich sei divers, das ist
pervers, aus meiner Sicht.
Es ist völlig ballaballa. Ich hatte in Spanien einen Kurs und da hatte ich einen Fall, eine Frau, die ganz stolz war, ich bin transgender. Mhm. Ich so, was ist denn das? Mhm. Habe ich gesagt, bist du sicher? Bist du sicher, dass du keine Frau bist? Nein, ich bin natürlich eine Frau, aber ich bin trans. So.
Okay.
Also, nein, dahinter steckt die Idee.
Beherrschung der Natur.
Beherrschung der Natur. Ich bestimme, wer ich bin. Mhm. Und ich lasse mir nicht mehr selber. Und der höchste Ausdruck ist was uns da noch in die Suppe spuckt, ist der Tod. Mhm. Ja? Und der Tod darf nicht sein. Und vor allen Dingen darf er nicht aus der Natur kommen. Ja? Aber wir haben heute alles. Wir werden auch, wenn, du musst nur gucken, wenn es um die Diskussion geht, autonomes Fahren im Auto. Ja? Da geht es immer darum, da geht es immer um den Tod. Das ist sicherer. Ja? Und die Diskussion ist nur, ist es wirklich sicher oder ist es nicht sicher? Weil erkennt das Auto in den und den Situationen oder der Automat auch das, was ein Mensch erkennt? Aber die Tatsache, dass wir etwas, dass wir das so richten müssen, dass wir nicht mehr sterben können beim Autofahren oder bei irgendwas, die ist leitend.
Die ist leitend und das sie ist unsere, schizophren, und das beziehungsweise ist sie ist...
Das ist unsere Krankheit. Ja. Und deswegen hast du richtig gesagt, das muss jetzt alles zusammenbrechen. Und das bringt Corona ans Licht, ganz klar. Ja. Aus einer spirituellen Perspektive kann ich nur sagen, ich habe am Anfang was ganz Böses gedacht. Böses. Ich habe gedacht, Corona ist doch ein freundliches Virus. Das lässt diejenigen sterben, die vielleicht nicht sterben können, die aber schon nicht mehr leben können. Und es lässt die Kinder in Ruhe. Und es lässt auch die Eltern der Kinder in Ruhe. Und es hätte mich zutiefst getroffen, wenn wir von einem Virus befallen würden oder würde mich treffen, in dem die Kinder, wie es bei anderen Epidemien ist, bei Kinderlähmung oder bei solchen, wo die Kinder wie die Fliegen sterben oder wo junge Eltern sterben. Das hätte mich... Ja, und in dem Sinne habe ich gedacht, eigentlich ist das doch ein freundliches Virus.
Da gibt es eine schöne Sufi-Erzählung über die Pest. Ja. Ja, da hat die Pest kommt vor die Stadt und hat schon andere Städte dezimiert. Und der Bürgermeister ist mutig, geht raus und verhandelt mit der Pest und sagt, kannst du nicht unsere Stadt verschonen? Ja, du hast schon so viele Städte, Menschen dahingerafft. Und sagt die Pest, okay, weil du mich so lieb bittest, werde ich nur die 1000 Schwächsten mitnehmen, die sowieso bald gehen würden, die nehme ich mit und den Rest lasse ich in Ruhe. Die Pest geht in die Stadt und es sterben 6000 Menschen und die Pest verlässt die Stadt und der Bürgermeister läuft hinter, du Betrüger, du hast gesagt, du willst nur 1000 mitnehmen. Dann dreht sich die Pest um und sagt, ich habe mein Wort gehalten. Ich habe nur die 1000 Schwächsten mitgenommen. Die anderen 5000 sind an ihrer Angst gestorben. Ja, und also dieses Nocebo, ja. Ich werde schaden, ist im Bewusstsein der Bevölkerung noch überhaupt nicht angekommen, sich mit ihren Vorstellungen eigentlich antun. Ja. Es ist ja ein Mensch gestorben in einem Gefriercontainer, der nachweislich nicht angeschaltet war. Aber sein Bewusstsein hat gesagt, die Tür ist zu, das ist ein Gefriercontainer, also erfriere ich jetzt. Ja, ja. Und der Arzt stellt Tod durch Erfrieren fest. Also wozu unser Bewusstsein fähig ist. Das heißt, für mich ist es tatsächlich auch, ne, also sprach Corona, eine Bewusstseinskrise.
Absolut. Ein Freund von mir, der war vor ein paar Monaten, der war infiziert. Ja. Oder vor ein paar Wochen, die hat eine 18-jährige Tochter noch. Und die
infiziert oder testpositiv? Da muss man ja mal den Unterschied eindeutig machen.
Ja, er war zunächst einmal testpositiv und er war auch infiziert. Okay. Er hatte Symptome. Mhm. Er hatte Fieber und Schüttelfrost. Mhm. Zwei Tage ziemlich heftig. Es war ihm eiskalt. Und aber kein hohes Fieber. Mhm. Ja? Aber er sagte, er hatte hauptsächlich Untertemperatur. Mhm. Und er sagte, es war schon unangenehm, es war heftig. Und dann 60 Jahre alt. Ne? Und dann wurde es besser, nach zwei Tagen wurde es schon besser, aber dann kam die vierte Nacht. Und er beschäftigt sich viel mit Corona, also ist kein Typ, der Angst hat, sondern er beschäftigt sich sehr kritisch damit. Aber er wusste aus all dem, was er gelesen hatte, die vierte Nacht ist die entscheidende, wo sich zeigt, wird es jetzt schlimm oder nicht. Und sagte, diese Nacht habe ich nicht geschlafen.
Sich beobachtet, wird
schlimmer. Obwohl es schon besser war. Ja. Aber er sagte, ich habe gemerkt, wie sehr dieses Denken obwohl ich jetzt einer bin, der gar nicht sagte, ich bin auch, ich weiß auch, nein, er hat sich gar nicht testen lassen. Er hat seine Tochter hatte einen positiven Test.
Ah, okay.
Und dann hat er gemerkt, dass er es auch hat und seine Frau auch. Ja?
Okay.
Aber wie gesagt, es war wie eine richtig heftige Grippe. Aber kurz, 3-4 Tage oder was vorbei.
Man könnte ja auch, also ich sag mal, ich wollte ja auch mal Medizin studieren, Ursache und Wirkung vertauscht, ja, haben, also sprich, ob das, was da
ob das, wird, was Ursache und Wirkung ist, aber dass Angst natürlich, dass Angst kein Ratgeber ist, das ist doch völlig klar, ja. Und dass Angst schwächt, das ist auch völlig klar.
Absolut.
Ja, Angst, ja. Angst, das Wort Angst kommt von Enge, es verengt sich alles, wir ziehen uns zusammen. Ja. Und man guckt nicht mehr rechts und links, man guckt nur noch so, ja. Mhm. Und ja.
Magst du die paar Botschaften von Corona, die du jetzt, ne, du lässt sie ja sprechen in deinem Buch, magst du mal exemplarisch, welche Botschaften hat Corona aus deiner Sicht?
Ich lese einfach was vor.
Okay.
Es ist relativ. Corona spricht die Krankheit der Moderne.
Mhm.
Euer Geist, euer modernes Bewusstsein, das an die heilige Dreifaltigkeit von Wissenschaft, Technik und Geld glaubt, über der als Allmächtiger der Mensch thront und dessen Religion der Fortschritt ist, gibt sich mit dem Möglichen nicht zufrieden. Er will das Unmögliche. Zugleich ist er blind dafür, was ihn das kostet. Er will mich aufhalten und vernichten und sieht nicht, dass er sich damit mehr Kranke und Tote einhandelt, als er verhindert. Er will die Krankheit, nicht einzelne Krankheiten, sondern die Krankheit an sich besiegen und sieht nicht, dass er dabei neue Krankheiten schafft. Unsere ganzen psychischen Krankheiten hängen auch damit zusammen, dass wir mit unserem Lebensstil und dass wir die Krankheit draußen verdrängen. Ja? Ich habe gerade gelesen, gestern, in San Francisco, also in Amerika, ist die Zahl der Drogentoten massiv in die Höhe gegangen. Ganz massiv während der Pandemie, vor allen Dingen in San Francisco. Und zwar vor allen Dingen dieses Opiat, dieses Phenethyl da, wo... es gibt, wo die Leute dran sterben, 50 Mal stärker als Heroin.
Ja.
Und das war diese Opiatkrise, die hat es schon vor ein paar Jahren gegeben. Und jetzt habe ich gestern, also in Amerika sterben, also die Überschrift war, und das war in der Frankfurter Allgemeinen, also nicht in irgendeinem Dingsblatt, in Amerika sterben, oder das war auf San Francisco. Es kann sein, dass das auf San Francisco gemünzt war. San Francisco sterben derzeit mehr Menschen an Drogen als an Corona.
Mhm.
Ja? So, das ist diese Verschiebung. Also, es will die Krankheit besiegen und sieht nicht, dass es dabei neue Krankheiten schafft. Er schafft die Rasse ab und wird dafür Rassismus ernten.
Mhm.
Er will das Männliche abschaffen und opfert dabei das Weibliche und umgekehrt. Er will sein Geschlecht bestimmen und hat am Ende gar keins mehr. Er will den Tod abschaffen und sieht nicht, dass ihn das Leben kosten wird. Er tötet alles, was lebt, indem er sich alles verfügbar machen, alles im Griff haben, alles unter seine Kontrolle bringen und unter seinen Willen zwingen will. Dieser moderne Geist ist die Krankheit.
Mhm.
Ja.
Also eine Fundamentalkritik.
Ja.
Ja, fundamental. Es geht tatsächlich um die Fundamente.
Ja.
Und das macht, glaube ich, auch so schwer, ins Gespräch zu kommen mit Menschen, die auf dieses Fundament der Technikgläubigkeit, des Beherrschens der Natur, der ich muss mich schützen, ich muss alles für mich alleine vorbereiten, ne, weil es gibt keine Verbundenheit. Also auch das finde ich ein ganz eklatanter eine Geisteskrankheit, dass wir uns darauf eingelassen haben, dass wir getrennte Wesen sind.
Ja.
Also dass wir nicht durch Felder, durch Telepathie, wie auch immer, miteinander verbunden sind, sondern jeder Genau, ne, in dieser Glocke.
Dieses Bild ist ja unglaublich. Ja.
Ja, du hast es auch geschrieben. Ich kannte das Bild mit diesem, ich halte es nochmal, mit diesen Kuppeln. Stammt aus den 60er Jahren.
1962, ja. Da gab es einen Wettbewerb in Italien, in Turin.
Ja.
Der Corriere della Sera, ja. Der hat ausgeschrieben Stadt der Zukunft. Und
genau.
Da war ein Zeichner, der für die Zeitung auch arbeitete, der hat diesen Wettbewerb gewonnen mit diesem Bild. Wo er Stadtverkehr der Zukunft hat er gemalt. Ja. Das war 1962. Der hat natürlich nicht an Corona oder sowas gedacht, aber
es ist
aber, ne? Ja, gespenstisch.
Ja. Ja.
Wie er etwas, was 60 Jahre, dass da so etwas 60 Jahre später tatsächlich passiert. So laufen wir ja derzeit rum, ja?
Ja.
Oder
ja,
sollen wir rumlaufen?
Genau,
ja?
Dieses, die Philippinen sagen, ihr Deutschen oder ihr Europäer, ihr benehmt euch wie hartgekochte Eier, ne? Die mit der harten Schale und so. Bei uns ist es eher so wie Spiegelei. Ja, man weiß nicht, wo der eine anfängt und der andere aufhört. Ja, da gibt es die gelben Dotter oder so.
Ja.
Aber ihr seid wie hartgekochte Eier. Zack. Ja, also mit Schale. Mit Schale, natürlich. Mhm. Genau. Also das finde ich eines der Fundamente, die wir uns haben nehmen lassen, beziehungsweise also diese Vorstellung, dass wir voneinander sowas von getrennt sind, ja, und dann natürlich abgetrennt von unserer Quelle. Sowieso.
Naja, ja. Guck mal, was wir jetzt im Äußeren machen.
Ja.
Jetzt wird die Trennung im Äußeren bildlich und faktisch vollzogen. Die innere Trennung der Menschen voneinander, die wird gerade über die Masken und über das Abstandsgebot und über diese ganze digitalen Geschichten. Das, was im Innern schon ist, dass die Menschen, was du beschreibst, dass die Menschen voneinander getrennt wird uns jetzt im Äußeren sichtbar gemacht.
Genau. Also die Lebensbühne zeigt eigentlich...
Also das ist, wenn man aus einer spirituellen Perspektive aus Corona, dann sieht man, dass dadurch etwas, was schon lange existiert, in die Sichtbarkeit kommt.
Und das nennt man Apokalypse.
Und es kommt in die Sicherheit, da kommen wir gleich drauf. Es kommt in die Sichtbarkeit.
Mhm.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Ist nicht schlimm.
Also das, was schon lange da war.
Das, was schon lange da war, kommt in die Sichtbarkeit und kann dann gesehen werden. Wird aber von den meisten abgewehrt, weil, wenn ich es wirklich anschauen würde, meine Konzepte und all diese Ideen zerbrechen.
Ja.
Ja, dann würde ich sehen, der Mensch ist ein sterbliches Wesen, der Mensch ist ein Naturwesen, er ist ein... Wir stehen der Natur nicht gegenüber. Das ist eine völlig irrige Vorstellung. Wir sind Natur.
Ja.
Ja, wir sind ein Ausdruck der Natur.
Ja.
Und wir, aber in unseren Vorstellungen, wir sind auch ein Ausdruck des Daseins. In unseren Vorstellungen stehen wir dem gegenüber und müssen das beherrschen.
Merken
und
aber damit, nicht, dass das unsere Projektion
und damit spalten
ist.
Wir, ja, und ja. damit spalten wir uns vollkommen selbst.
Ja.
Naja, die Projektion ist jetzt... Da komme ich in meinem anderen Buch, beschreibe ich da etwas mehr darüber. Es gibt ja eine spirituelle Perspektive, die sagt, die Welt ist ein Spiegel für dich, was in der Welt passiert. Und wir können das bei Corona jetzt da sehen, das, was wir gerade besprochen haben, dass die innere Spaltung der Menschen jetzt im Äußeren durch die Corona-Maßnahmen sozusagen ins Sichtbare kommt und materialisiert wird. Das spiegelt uns ja unser wirkliches inneres Dasein. Und wenn ich jetzt sage, die Welt ist ein Spiegel, dann verhalten sich die meisten Menschen so, dass sie sagen, das, was ich im Spiegel sehe, das gefällt mir nicht. Und sie gehen an den Spiegel und wollen an das Spiegelbild, also wenn ich die Welt verändern will, dann will ich das Spiegelbild verändern, ja?
Ja.
Und ich weiß nicht, dass ich das selber bin.
Mhm.
Ja, also auch all die politischen Aktionen, das kann man machen, aber das nützt nichts. Das ist die Welt zu verändern. Wenn die Welt ein Spiegel ist, dann habe ich die irrige Vorstellung, dass die Gestalt im Spiegel tatsächlich in dem Spiegel vorhanden ist. Ja?
Ja.
Tatsächlich spiegelt mir der Spiegel aber die Welt aber nur das, was ich bin.
Ja.
Ja?
Oder zumindest Glaube zu sein. Ich denke,
das
wäre... Irrtümer.
Sie spiegelt mir meine Ideen von mir und sie spiegelt mir aber auch oft etwas, was dahinter ist. So, und wenn ich das so sehe, dann ist natürlich dann bin ich auch mit Corona im Inneren ganz versöhnt. Ja, und ich bin übrigens auch nicht man muss aufpassen, diese moderne Haltung des Getrenntseins, das ist ein notwendiger Entwicklungsschritt. Ich bin da nicht dagegen. Das Ego ist nichts Falsches. Ich muss ein Ego entwickeln, um aus der Familie herausgehen zu können, um mich aus alten Zusammenhängen herauszuziehen.
Ja.
Muss ich erstmal in eine Gegenbewegung gehen. Und ich muss dieses Konzept von mir, auch wenn es falsch ist, ich muss eigentlich das Konzept von mir bilden. Ja? Und in diesem Konzept kann ich erst sozusagen die alte Hülle, in der ich war, nämlich das geistige Konzept, in das ich hineingewachsen bin, kann ich erst verlassen, um zu meinem eigenen zu kommen. Ja, nur und genau das ist das, was auf der geistigen Ebene in der Welt mit der Vernunft, der Rationalität und der Wissenschaft passiert ist seit der Aufklärung. Das war notwendig, um sich von den alten religiösen Konzepten abzugrenzen und zu sehen, die Welt ist anders, als sie uns erzählt, als sie uns in der Kindheit der Menschheit erzählt wurde. Ja, nur haben jetzt diese neuen Konzepte selber die Rolle einer Religion eingenommen. Ja?
Ja,
die Wissenschaft wird in der ganzen Debatte behandelt, als wenn wie eine Religion.
Sie heißt ja auch Alma Mater, die Universität. Das ist die nährende Mutter, die Alma Mater. Die Universität Alma Mater. Das heißt, das ist ganz offensichtlich, dass die Wissenschaft, ja, die Wissenschaft die neuen Priester sind, für mich. Ja, deswegen werden ja auch die das in Frage stellen, als Ketzer. Ja?
Richtig.
Im Prinzip
richtig,
wie Ketzer.
Das ist aber der Verrat an der Wissenschaft.
Ja, natürlich.
Weil die Wissenschaft in sich besteht ja aus Zweifeln.
Ja.
Sie besteht ja aus Querdenken.
Oh, oh, oh.
Ja, nun,
jetzt
natürlich.
Kommt der Verfassungsschutz.
Ich weiß. Ja, aber ja. Das ist ja pervers. Also darin sieht man die ganze Perversität. Ein richtiger Wissenschaftler ist ein Querdenker.
Ja.
Ja, der ist kein Gläubiger.
Ja.
Das ist keiner, der die alten Lehrmeinungen reproduziert, ja? Sondern dann ist er kein, dann ist
aber
er vielleicht,
dazu ist die Wissenschaft
dann ist er vielleicht ein Lehrer,
ja.
der das existierende Wissen weitergibt. Aber ein Wissenschaftler, ein Forscher, muss ein Querdenker sein. Der muss alles in Frage stellen. Und das ist das Wesen der Wissenschaft.
Ja.
Und das ist die Wissenschaft ist aber die neue Religion.
Absolut.
Ja, und man sieht es immer. Du musst der Wissenschaft folgen. Ja, wir müssen der Wissenschaft folgen. Das ist völliger Quatsch. Ja. Es gibt erstens die Wissenschaft nicht und zweitens hat sie keine Ahnung.
Es ist sehr spannend, wo du das so sagst. Also nach der iranischen Revolution gab es den Khomeini, ja, also den höchsten Geistlichen, der ja bestimmte, was gemacht wird.
Ja.
Ne, die Politik bestimmte. Und jetzt könnte man ja sozusagen das RKI sozusagen als
man könnte ZK könnte man es auch nennen.
Ja,
das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber.
Ja, ich wollte nur sagen, also die Wissenschaftsgläubigkeit, wie es ja, ne, Wissenschaftsgläubigkeit und das Vertrauen in die Mutter. Früher hieß es ja Mutterkirche und jetzt also die Wissenschaft. Ne,
ja, aber
die offizielle.
Wir leben in einem Mythos. Mhm. Ja, wir denken, die Aufklärung hätte uns von allen Mythen befreit.
Uhu.
Ja, doch. Wir denken, wir leben in einer mythenfreien Zeit. Die Alten, die haben an alle möglichen Sachen geglaubt. Ja? An das Schicksal, den Teufel, an den lieben Gott, an die Engel, die sich da, so wie heute die einige in der... Die Hardcore-Verschwörer, sage ich mal.
Mhm.
Oder eben die Schicksalsgöttinnen bei den Griechen oder und. Nein, wir haben nur einen anderen Mythos. Unser Mythos heißt Wissenschaft.
Ja.
Ja, unser Mythos heißt, die Wissenschaft sagt uns, was richtig ist. Und das kann sie nicht. Das ist nicht ihre Aufgabe und das kann sie nicht. Die Wissenschaft kann mir nicht sagen, was für mich richtig ist. Ja, die kann mir sagen, dass es gefährlich ist, wenn ich dir zu nahe komme. Das unter Umständen, ja, können sie mir sagen, ja, beziehungsweise, dass es in Bezug auf dies und jenes gefährlich ist, ja. Und da sind schon wieder, in Bezug auf die Übertragung von Viren sollte man keinen Sex haben.
Natürlich gesund.
Ja, und Bakterien, ja. Ja. Küssen ist eine Schweinerei.
Absolut.
Also man ist eine Streptokokken da ausgetauscht werden. Es ist es auch. Unter virologischer oder bakteriologischer Gesicht ist das eine absolute Sauerei. Ja, und wir machen uns nicht klar, wie sehr wir eine solche Sicht jetzt auf das ganze Leben anwenden. Ja?
Genau.
Das, was wir im normalen Leben tun, das, was Liebende miteinander tun, Das ist virologisch und bakteriologisch der größte Dreck. So, das ist aber nur eine Perspektive.
Ja.
So, und jetzt sage ich, es ist gesünder, und das ist wissenschaftlich erwiesen, es ist gesünder, regelmäßig Sex zu haben, als es nicht zu haben. Ja?
Ja.
Und es ist nachgewiesen, dass Leute, die Paare, die in einer stabilen Beziehung leben, die werden älter. Mhm. Die Menschen werden älter als welche, die Singles. Das nicht haben, als Singles. Ja. Das heißt, offenbar ist es gesund, diese Schweinerei zu machen.
Ja, genau. Ja.
Diese Perspektiven, und wir sind dazu übergegangen, mit einem totalen Tunnelblick ein einzelnes Phänomen, nämlich wie viele Keime werden übertragen, zur Grundlage unseres Lebens zu machen. Das ist vollkommen idiotisch.
Also im Prinzip, so als Resümee, Corona lädt uns ein, das Leben überhaupt erstmal wieder zu entdecken.
Ja, das ist eine wunderschöne Sache.
Leben
ja, natürlich.
Heißt.
Natürlich.
Ja, also genauso wie die Migrationskrise uns Deutsche in die Entscheidung, was ist eigentlich Deutsch? Ja. Warum?
Beispiel,
warum ist das der Unterschied? Was macht eigentlich das deutsche Wesen aus? Ohne Chauvinismus, einfach nur, was gehört dazu? Ja, hat es uns gebracht, jedenfalls einigen haben darüber nachgedacht, was gehört eigentlich zu dem Wesen dazu? Und jetzt das Wesen des Lebens. Und das Wesen des Lebens ist Abenteuer, ja, ist Entdecken, ja, ist die Verbundenheit entdecken, Synchronizitäten erleben, sich beschenken lassen von Überraschungen. Aber
und das Wesen des Lebens ist, dass wir jeden Tag ins Offene gehen.
Ja.
Und dass wir nicht unter Kontrolle haben, was geschieht.
Genau.
Ja?
Armando aus dem Amano.
Ja.
Armando oder
Amano hieß
Armando.
Das.
Armando aus dem
Aus dem
Geist rauszugehen, in das Jetzt, in das Empfangende. Ja.
Ja. Und dann ist jeder Tag eine Überraschung. Und wenn wir es planen, dann ist jeder Tag.
Ja, langweilig! Ich mit meinem kleinen Geist kann doch nicht wissen, was es für wundervolle Dinge gibt. Da muss ich doch auf das Leben vertrauen, dass es
und schließlich, und das gilt auch für den Tod. Ja.
Ja.
Also ich will mich nicht um die schwierigen Themen darum drücken, aber wenn wir nicht damit einverstanden sind, dass wir sterben, dann erstens, wir setzen uns an die Stelle Gottes und das ist uns noch nie gut bekommen.
Ja.
Und wir sterben aber trotzdem. Man muss sich das, was heißt das? Ich möchte an einem Punkt sein, wo ich zum Tod Ja sage.
Mhm.
Und dann weiß ich nicht, wo das mich hinführt. Das ist auch ein Schritt ins Unbekannte. Ja? Und das heißt nicht, dass ich nicht gerne lebe. Das heißt auch nicht, dass ich nicht achtsam bin. Ja, was mich in dieser ganzen politischen Diskussion auch stört, das ist, dass den Menschen überhaupt keine Eigenverantwortung zugetraut wird. Ja, es wird immer vom mündigen Bürger geredet, das ist dummes Geschwätz. Tatsächlich behandelt man die Leute wie Kinder.
Absolut.
Ja,
mit den gleichen Worten auch.
Und man sagt mir, was ich tun muss.
Ja.
Und das meiste davon ist vollkommen widersinnig, hat keinerlei logische oder empirische Relevanz, aber davon abgesehen, da kann man sich sicher drüber streiten. die Grundlage ist, Menschen lernen nur durch Erfahrung. Wir sind in einer Pädagogikgesellschaft, ja. Und Pädagogik hat noch nie was verändert, ja. Meine Mutter wollte mich anders haben, als ich bin. Das hat ihr nicht, ist ihr nicht gelungen, ja. So, ja.
Durch Erfahrung. Wir müssen Erfahrungen machen, und wenn wir uns um die Erfahrung.
Ja, natürlich, wir können nur durch Erfahrungen lernen, sonst kriegen wir unseren Hintern nicht hoch. Ja? Ja. Und wir müssen auch schmerzhafte Erfahrungen machen. Ja. Ja? Und dieser ganze moderne Geist, über den ich gesprochen habe, ich habe ja eben gesagt, das ist nicht falsch, wir brauchen das, um uns von dem Alten lösen zu können. Ich bin kein Antimodernist, das möchte ich ganz klar sagen. Ich bin auch nicht antiwissenschaftlich oder irgend sowas, sondern ich sehe nur, dass das alles auch seine Grenzen hat. Und dass es ein Übergang ist, und der Übergang ist eigentlich der Übergang ins Erwachsene selbst. Und das hat mit Eigenverantwortung zu tun. Und diese Eigenverantwortung lernen wir nur, wenn man uns auch Fehler macht. Machen lässt. Und wenn die Menschen, und ich lerne, es gibt diesen wunderschönen Satz, wer nicht hören will, muss fühlen. Ja? Und ich lerne dann, wenn es mir weh tut. Wenn ich mir einmal mit dem Messer den Finger geschnitten habe, dann werde ich vorsichtiger.
Ja.
Ja? Aber wenn ich mir nicht mehr den Finger schneiden darf, weil das Messer so verpackt und so und meine Finger mit allem Möglichen so geschützt werden, dass das nicht mehr möglich ist, dann lerne ich gar nichts mehr. Ja?
Genau. Und diese Mündigkeit, um die geht es, oder dieses Erwachsenen, ich sehe es genauso wie du, dass wir jetzt in einen Switch oder in eine Zeit eingetreten, wo wir vom Kindlichen, Papa wird es richten, Mama Kirche und so weiter, wird es richten, in das Erwachsenenalter eintreten. Und das ist natürlich Ablöseprozess, es ist ein
das
Sterbeprozess,
ist, das ist ein Sterben,
dem Kind sein Ersterben.
Ja.
Und hineingeboren werden ins Erwachsene. Ja. Und das im Geburtskanal dringt. Es ist ziemlich eng, und das ist auch mit Wehen verbunden.
Also Transformationen sind nie etwas Schönes.
Ja.
Sie sind etwas, was passiert, was geschieht. Und sie sind am Ende, wenn man durchgegangen ist, ist man sowas von dankbar dafür.
Ja,
ja, aber die Situationen, die einem da begegnen, die wünscht man sich vorher nicht.
Genau.
Ja, und was uns in den nächsten Jahren ins Haus steht, das wünsche ich mir überhaupt nicht.
Als eine Option, da würde ich sagen, in der Quantenphysik sagt man, das ist die Physik der Möglichkeiten.
Ja.
Es sind verschiedene Zukunftsszenarien schon diskutiert worden, und es gibt da einige, zu denen ich auch sage, nein, das will ich. Also das, was geplant ist und offen auch zugegeben wird, dass es so geplant ist, das ist nicht meine Zukunft. Aber ich denke schon, dass wir qua unseres Bewusstseins und wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, dass es dazu nicht oder zumindest nicht für alle kommt.
Das Bild im Spiegel ändert sich, wenn die Figur, die vor dem Spiegel steht, sich ändert. Ja? Wenn wir uns innerlich ändern, dann ändert sich auch die Welt. Aber wir müssen bei uns anfangen.
Schönes Schlusswort. Wilfried Nellis, vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir. Es war mir ein großes Vergnügen.
Ja, gerne mehr davon. Also wir haben ja einfach vorgehabt, wir machen einfach heute noch ein zweites Gespräch. Finde ich eine tolle Idee. Hatten wir gar nicht geplant, aber wir sind da spontan. Also sprach Corona die Perspektive, dass egal wer das inszeniert hat auf der 3D-Ebene, wir das als die Chance erleben, endlich erwachsen zu werden. Endlich 100% die Selbstverantwortung zu übernehmen und für uns, unsere Kinder, für die Welt einzustehen und die Konsequenzen zu tragen. Ja. Aber als lebende Tote sozusagen rumzulaufen, ist das eine Alternative? Nee, danke. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid, auch beim zweiten Gespräch, und sage für heute Tschüss.